Mit dem üblichen Ritual wurden wir hier in Baracken einquartiert und sollen in ein unterirdisches Werk der Kriegsindustrie arbeiten. Das Lager war entlang eines Berges angelegt. Rundherum diesem Gebirge sollen mehrere Konzentrationsläger sein. Das Werk selbst ist im Berg eingebaut, dadurch vor Luftangriffen geschützt. Einen schrecklichen Eindruck machte auf mich die Ansicht meiner Leidensgenossen dort, die auf den Kopf in Form einer sogenannten Lausenstraße kahlgeschoren waren. Bis jetzt sah ich nur kahlgeschorene Köpfe, aber diese mal entweder in Länge oder auch in der Breite Kahlstreifen geschoren, wodurch Menschen noch mehr verspottet werden. Wir wurden bald in Kommandos formiert und in das Werk circa 2-3 Kilometer abkommandiert. Es war eine kilometerlange unterirdische Straße mit Laufband auf Schienen in der Mitte und in Abständen von circa 100 bis 300 Meter waren breite, ausgebaute Inseln für Werkstätte, Lager und so weiter. Es wurden dort die V1 und die V2 hergestellt. Nur einige Tage arbeitete ich bei der V1, die wie ein Mini-Flugzeug aus Metall aussah. Aber bald wurde ich zu V2 verlegt, bei einer großen Insel am Haupteingang vom Werk. Das Werk, Dora genannt, in dem wir arbeiteten, war eine Fabrik des Schweigens. Nur wir Häftlinge waren ein Gemisch aller Nationalitäten. Die vielen Zivilisten jedoch waren nur Deutsche. Außerdem gibt es hier unzählige SS-Männer, die nicht nur jeden Tritt überwachen, sondern auch technisch jeden Arbeitsgang überprüfen und verschiedene Arbeiten selbst ausführen. In Abständen von ca. 50 bis 100 Meter waren über das Band direkt unter der Decke aufgebaute Häuschen, aus denen per Kabel Messungen und Prüfungen ausschließlich von SS durchgeführt wurden. Es war strengstens verboten, mit einem Zivilisten zu sprechen, aber auch unter uns Häftlinge wurde jede Unterhaltung untersagt. Ich habe nie in den ganzen Monaten dort ein Wort mit einem SS-Mann oder Zivilisten gewechselt. Meine Aufgabe war es, mit einem großen automatischen Schraubenzieher sehr viele Deckel, alle Gräßen zu schließen. Ich war die letzte Hand des Bandes. Von mir weiter wurde das Geschoss auf einen Doppelwaggon verladen, mit Netz getarnt, zugedeckt und abgefahren. Es waren ca. 25, 30 Stück, die am Anfang täglich fertig wurden. Am Ende, ca. 2-3 Monate später, war es schon 70, 80 Stück. Bald merkten wir, dass viele Geschosse zurückkamen. Wir machten es uns zur Gewohnheit, auf die Geschosse mit den Schraubenzieher Zeichen zu machen, um zu wissen, ob es die gleichen Geschosse sind, die zurückkommen. Dies bestätigte sich auch. Die Gründe dafür sind uns nie bekannt geworden. Aber innere Freude verspürten wir dabei trotzdem. Wir hatten in der Gruppe, die ich arbeitete, einen lettischen Vorarbeiter, der uns bewachte. Ein kräftiger, ungeheuer mieser Kerl und Antisemit, der einen Bekannten von mir aus Auschwitz, Okrongli aus Lodz, ein Friseur und etwas älter schon, den er sehr zusetzte, weil er mit seiner Bandarbeit nicht nachkommen konnte. In der Absicht, ihn zu verteidigen, bekam ich auch von ihm schwere Schläge. Schließlich war ich in meiner Arbeit so schnell, dass mir die Zeit übrig blieb, auch Okrongli zu helfen. Er überlebte kaum Dora und schaffte es aber in Bergen-Belsen nicht mehr. Morgens nach dem Appell bekamen wir die kargliche Brotportion und rückten zur Arbeit aus. Das nächste Essen, eine Suppe, sollte abends nach Rückkehr von Arbeit und Appell gefasst werden. Dazu kam es fast nie. Dieses Werk, geheim und kriegswichtig, wurde von den Alliierten aufgespürt und jeden Abend, als wir uns formierten, zurück in das Lager zu gehen, war Fliegeralarm. Dadurch durften wir das Werk nicht verlassen. Statt uns die Ruhe zu gönnen, wurden wir sofort zur Arbeit herangezogen. Der Fliegeralarm dauerte immer bis 12, 1 Uhr nachts. Und als wir zurückkehrten, war man froh, den Kopf hinlegen zu können für 2, 3 Stunden. Denn um 4 Uhr wurden wir schon zum Appell wieder geweckt, um 7 Uhr wieder an der Arbeitsstätte zu sein. So arbeiteten wir in Dora 16, 18 Stunden täglich, die ganze Woche lang, nachts angefangen, nachts aufgehört, ohne Sonne und Tageslicht zu sehen und zu atmen. Nach einer gewissen Zeit der dauernd anhaltenden Fliegeralarme wurde uns die Suppe und das Brot morgens in einmal gegeben. Seit damals lebte ich meinem Prinzip treu, nur einmal zu essen und 16 Stunden zu arbeiten pro 24 Stunden. Eine besondere Freude machte sich die SS mit uns, indem sie keine Brotportionen verteilen ließ, sondern ein Brot je 5 oder 6 Häftlinge verteilte. Wir sollen es selbst teilen. Alle die, die schon einmal gefangen oder hungerleidend waren, werden sich diese Einteilung sicherlich vorstellen können. An dieser Stelle zurückdenkend, muss ich mir ein Kompliment machen. Es war, glaube ich, die erste und einzige Funktion, die ich im Lager übernahm und zur vollen Zufriedenheit meiner Leidensgenossen ausführte. Ich bin sicher, dass wenn man die Portionen auf eine Karatwaage gelegt hätte, kein Gewichtsunterschied zwischen den Portionen wäre. So genau waren die Portionen geschnitten und trotzdem per Los verteilt. Der zweite, der so eine Funktion hatte, war mein Freund Raphael Olewski, der in Israel lebt. Bei dieser Brotverteilung spielten sich manche Szenen ab, von denen die SS ihren Genuss sicherlich voll auskosten könnten. Man muss wirklich Hunger gelitten haben, um diese Szenen zu verstehen und zu begreifen. Alle Maßstäbe zur Beurteilung der Menschen gelten in so einem Fall kaum oder gar nicht. Das Regime sowohl im Werk als auch im Lager war äußerst streng. Chef des Lagers war ein brutaler SS-Mann, den wir Pferdekopf nannten. Er hatte auch einen Kopf, der eine Kombination von Pferd und Esel ähnelte. Seinen Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Er war immer und jederzeit dabei und schlug immer selbst und sehr brutal zu. Die V2 war in Form einer Ei bestehend aus zwei Hälften, Oberschale und Unterschale, aus Aluminiumblech in einen Rahmen, obere und untere Schale in scharfen Rillen zusammenschließend, in eine Länge von ca. 20 bis 25 Meter und ca. 2 Meter Querschnitt in der Mitte. Diese Schalen lagen vor das Werk auf einen großen Platz mit Netzen getarnt zugedeckt. Im Geschoss wurden viele, sehr viele Motoren verschiedener Größen eingebaut, durch ein Gewühl von Kabeln verbunden, und das Ganze wurde ausgefüllt und eingebettet in Glaswolle. Ein Berg von Glaswolle lag neben den Schalen auf dem gleichen Platz. Für Sonntag, wenn das Werk nicht arbeitete, wurden wir beehrt mit dem Tragen der Schalen und der Glaswolle in das Werk unter der persönlichen Aufsicht des Lagerführers mit dem Pferdekopf. Jede Schale wurde von 16 Mann je 8 zur Seite getragen. Es war der Tag, wo die Großgewachsenen ihre Höhe nachweinten. Die Kleinen konnten sich etwas drücken. Mein Freund Jakob Hendeles hatte es seiner Höhe wegen besonders schwer. Die Oberachsel waren bis zu Blut aus Gewicht und scharfen Kanten eingedrückt. Hilfsmittel waren keine und waren verboten zu benutzen. Weil wir Saujuden nicht arbeiten wollen und können, weil wir russische Kommunisten, amerikanische Kapitalisten sind, weil wir Krieg wollten, am Krieg schuldig sind, wird er uns eine Lektion erteilen. Er wird uns, wie er sagte, auf Vordermann bringen. Das sind alles Worte, des Pferdekopfs. Nach den Schalen tragen kam die zweite Bescherung. Wir mussten, jeder in den Händen an die Brust anlehnend, die Glaswolle in großen Klumpen tragen. Diese Glaswolle schneidet sich in jeden Körperteil, besonders in den Augen, ein, wie kleinste Glassplitter. Diese Sonntagsmärsche unter unmenschlichsten Schikanen waren das Privathobby und Sonntagsfreude des Pferdekopfs. Sie waren schlimmer als die 16 Stunden Arbeitstage. In diesem Lager des Schweigens hing das Wort Sabotage immer in der Luft. Ohne Fragen, ohne Reden, ohne Marschmusik wurden Menschen verschiedener Nationalität angeblich aus Sabotage, aber eher um Angst zu schüren, im Werk gehängt. Die Gehängten blieben immer mindestens 24 Stunden hängen, damit sie von allen gesehen werden. Eines Tages erlebte ich einen Höhepunkt, eine Hängeexekution, ausgerechnet an diesem Inselplatz, wo ich arbeitete. Diesmal wurde eine Musikkapelle bestellt, viele SS-Uniformierte hohen Ranges erschienen und zwischen den Ankommenden erkenne ich den Gestapo-Chef meiner Stadt Radzin. Fischer aus Erfurt. 1942 zeichnete ich ihn in mein Gedächtnis ein, als der Judenältester Liechtenstein in ein Paket Gold- und Wertsachen nach Erfurt verschickte. Diesmal, Februar 1945, zeichnete ich ihn wieder das zweite Mal in mein Gedächtnis ein. Ohne jeden Zweifel erkenne ich ihn. Typen dieser Art sind unvergesslich. Wir wurden für kurze Zeit aus diesem Arbeitsplatz abgezogen. Als wir zurückkehrten, hängten 22 Menschen, angeblich absichtlich aus allen Nationalitäten ausgesucht. Nur 5 bis 8 Meter von meiner Arbeitsstelle entfernt. 48 Stunden lang hängten sie, damit alle vorbeimarschierenden Häftlinge sie sehen. Bald verschlimmerte sich die Lage rapide. Wir zählten die Geschosse, die wir markierten. Circa 60-70% kamen immer wieder zurück. Rapide fehlten in einmal die elektrischen Teile. Und die Geschosse blieben auf dem Band stehen. Man musste bald aufhören. Wir hatten so lange das Pech, als deutsche Ordnung und Perfektion zu leiden. Jetzt kennen wir auf einmal deutsche Unordnung Kosten, die wir auch herzlich genießen. Es dauerte nicht lange und wir müssten aufhören. Es konnte nicht mehr gearbeitet werden. Und um uns nicht in den Händen der Aliten fallen zu lassen, mussten wir bald evakuiert werden.